Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 13. November 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 12. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Branchenkenner und IT-Experte Boris Kreuzer. Die StyleCom in Erfurt, die NTVA Vela Awards in Frankfurt oder das Intercoiffure Festival in Essen. Am zurückliegenden Wochenende hat die geballte Friseurbranche gezeigt, welche Dynamik, welche Kreativität und wie viel positive Energie in ihr steckt. Tolle Events, die da querverteilt durch Deutschland stattfanden, während ich allerdings mit einer fetten Erkältung in Hamburg im Bett lag. Ein unpassenderes Wochenende konnte es dafür wahrscheinlich kaum geben. Aber keine Angst, kein Mitleid, jetzt geht's mir wieder besser. Aber ich bleibe dennoch vorsichtig. Ne? Und statt einem erfrischenden Kaltgetränk steht heute neben mir ein wärmender Pfefferminztee, angereichert mit geriebenen Ingwer und Kurkuma-Pulver. Danke an dieser Stelle für dieses Rezept an meinen Friseurfreund und Podcasthörer Manfred Hohmann. Nur für dich. Also danach kann es dann wirklich nur noch besser gehen. Und damit würde ich sagen, starten wir in die neue Folge und machen das Dutzend voll. November, Dezember, Januar. Das sind die drei Monate, in denen in den meisten Friseursalons Jahresgespräche mit Mitarbeitern stattfinden. Natürlich geht es darin verstärkt um Zahlen, Daten, Fakten. Es geht um Kundenbesuche und Umsatzzahlen. Man spricht über Dienstleistung pro Kunde und über die Reklamationsraten in den letzten 12 Monaten. Das ist alles richtig, das ist alles wichtig, aber ich möchte alle Hörerinnen und Hörer auch auf 2 weitere wichtige Themen aufmerksam machen. Themen, bei denen ich befürchte, dass sie in unserer nervösen, gehetzten und getriebenen Zeit ein wenig in Vergessenheit geraten sind, die aber wichtig für den geschäftlichen Erfolg sind und gleichzeitig die Mitarbeiter stärken und Sicherheit geben. Vergesst die Kunden nicht. In den letzten Monaten wollten Friseure mit mir nur über Branchenthemen diskutieren, über Mitarbeitermangel und über die Kassennachschau, über Schwarzgeldbuden und über die Untätigkeit einiger politischer Vertreter. Ja, kann man alles machen. Aber vergesst gerade bei diesen Jahresgesprächen niemals die Kunden. Ja, lasst die Kunden nicht aus den Augen. Fragt euch, welche Trends warten auf uns im nächsten Jahr? Welchen Look tragen die wichtigsten deutschen Influencer gerade? Welche fachlichen Weiterbildungen sind 2020 für den Salon geplant? Auf diese Fragen sollte es in den Jahresgesprächen genauso klare Antworten und Vereinbarungen geben, wie auch auf die Frage, wie man meinetwegen zukünftig mit Handys im Salon umgehen soll. Also, es ist alles wichtig, es ist vieles wichtig, aber ich bitte euch, vergesst die Kunden nicht. Apropos Kunden. Kunden werden nicht nur immer fordernder, sondern leider teilweise auch immer unverschämter. Nutzt die Jahresgespräche, um hier Sicherheiten zu geben. Welchen unfreundlichen Ton sollten gute Dienstleister noch ertragen können? Und was muss man sich nicht mehr zukünftig gefallen lassen? Gibt es Dienstleistungen, die man eventuell in der Zukunft ablehnen wird? Auf welche Kunden will man 2020 eventuell auch mal bewusst verzichten? Und welche Kundenwünsche wollen wir in den Fokus rücken? Besteht die vielleicht auch die Chance eines kleinen Rhetoriktrainings, in dem die Chefin oder der Chef mal klar ansagt, wie man sich bei Reklamation verhalten soll? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die Chance zum Jahreswechsel nutzt, auch hier über diese Themen einmal zu sprechen, dann gehen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann gehen wirklich viele Friseure entspannter ins neue Jahr. Mein heutiger Podcast-Gast ist kein Friseur, kennt die Friseurbranche aber ganz genau. Boris Kreuzer ist der Digital Innovation Specialist der Agentur Bauer & Guse, welche zwar im Digitalmarketing breit aufgestellt ist und unter anderem zahlreiche Unternehmen in der Immobilien- und Softwarebranche betreut, aber eben auch schon eine sehr langjährige Verbindung zu Haarkosmetikfirmen, zu Friseurverbänden und auch zu zahlreichen Friseurunternehmen unterhält. Boris Kreuzer hat nicht nur die Nummer deutlich Homepage erstellt, sondern der IT-Experte hat auch hohe Sympathien für das Handwerk und für die Friseurbranche im Speziellen. Es war mir eine große Freude, ihn einmal zu diesem Podcast als Gast einzuladen, damit wir alle gemeinsam das digitale Heute besser verstehen können.
Herzlich willkommen beim Nummer deutlich Podcast, Boris Kreuzer.
Hallo Lars. Boris. Moin Moin nach Hamburg.
Sagt man das eigentlich bei euch auch? Moin Moin? Nee, das sagt man nicht, oder?
Nee, bei uns sagt man nicht Moin Moin. Bei uns sagt man Ei Gude Wie. Das ist eigentlich typisch für Darmstadt.
Oh, Gottes Willen. Und das heißt übersetzt, Ei Gude Wie, das ist so ähnlich wie How are you? Wie geht's dir?
Ja, so ungefähr in die Richtung wird es wohl gehen. Wie geht's dir? Ist alles klar.
Bist du denn gebürtiger Darmstädter eigentlich?
Nee. Ich bin gebürtiger Bensheimer. Mhm.
Und das ist, du musst mir jetzt in Geografie schnell helfen, das ist jetzt
südlich von Darmstadt.
Naja gut, aber dann kommst du doch aus der Region.
Klar. Ja.
Boris, ich möchte zu Beginn unseres Gespräches mich natürlich erstmal bedanken, dass du dir die Zeit für unser Thema nimmst. Aber ich möchte auch unbedingt, sonst vergesse ich das nachher im Laufe unserer Diskussion, mich einmal bedanken für deine aktive Mitarbeit an der Nikolaisen-Homepage und auch an dem Online-Auftritt dieses Podcasts von Nummer deutlich. Da hast du ja auch mehr als nur einen Finger drin gehabt. Und ich finde, die Seite ist ziemlich gut geworden.
Super, vielen Dank. Hat auch total viel Spaß gemacht. Ist natürlich auch nicht komplett nur von mir alleine erstellt worden. Da hat ja das ganze Team von Bauer und Guse mitgearbeitet. Zwei sehr, sehr schöne Projekte.
Ja, das danke. Finde ich auch. Ne? Es ist kurz, knapp und ich denke ganz ansprechend. Also sehr gut. Ne? Für alle Hörer, die noch nie auf unserer Homepage waren, ne? www.nunmaldeutlich.de. Das ist die Adresse, die ihr eintippen müsst. Und unser Thema heute ist Friseur online digital. Das bedeutet, wir reden heute nicht nur über eine Homepage, sondern wir reden ja generell mal darüber, worüber sollten sich Friseure Gedanken machen, wenn sie an die Digitalisierung ihres Unternehmens und ihres Auftrittes denken. Und da wollte ich dich als erstes mal fragen, Boris, welche Do's and Don'ts könntest du sofort den Friseuren sagen, sollte man begehen, beziehungsweise sollte man nicht begehen im Bereich Online-Digital?
Ja, sehr gerne. Ich fange am besten mal damit an, was man auf jeden Fall machen sollte. Später kann ich ja noch Beispiele bringen, die so typisch sind, die man nicht machen sollte. Das Wichtigste, was man als allererstes machen sollte, ist der sogenannte Online-Digital-Marketing-Funnel oder Online-Digital-Marketing-Trichter. Ja, was bedeutet das? Man kann sich das vorstellen wie ein Trichter. Bei einem normalen Trichter gebe ich oben Wasser rein und dieselbe Menge Wasser kommt unten auch wieder raus. Bei einem Digital-Online-Marketing-Trichter funktioniert es ein bisschen anders. Da gebe ich oben ganz viel rein und unten kommt nur noch ganz wenig raus. Und was gebe ich da oben rein? Benutzer oder potenzielle Kunden. Man kann sich den Trichter in verschiedenen Stufen vorstellen. In der oberen Stufe, ganz oben am Trichter, da holen wir die Leute alle rein. Ja? Und wie machen wir das? Das machen wir natürlich über Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Aber auch ganz wichtig natürlich die SEO-Suchmaschinenoptimierung. Da holen wir die User ab. Wir machen aber auch PPC, das ist Pay-per-Click, also praktisch bezahlte Werbung, Suchkampagnenwerbung beispielsweise, Display-Werbung, also kleine Werbeanzeigen, Werbebanner oder Videos, die auf YouTube und so weiter angezeigt werden. Und das ist praktisch die erste Stufe, da holen wir die User oben ab. Ja? Und dann gehen natürlich ein paar verloren, aber eine ganze Menge der User reagiert dann auf unsere Aktion, findet uns in der Suchmaschine, findet uns in den Social-Media-Kanälen und dann schicken wir die User praktisch auf den nächsten Step in dem Trichter, also die nächste Ebene und das ist dann wiederum zum Beispiel die Webseite. Ja? Auf der Webseite hat man dann als erstes, müssen wir dafür sorgen, dass die User nicht wieder direkt weggehen. Ja, das machen wir oft mit einer sogenannten Hero-Grafik und einer ganz klaren Message, damit der User weiß, okay, hier finde ich das, wonach ich suche. Ja, das heißt, wir müssen versuchen, dass der User möglichst nicht abprallt.
Genau. Ich bin schon abgeprallt. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Es tut mir leid.
Es tut mir leid.
Du hast Trichter. Du hast vorhin von einem Trichter gesprochen. Und genau. Ein Trichter, den ich kenne, ich packe oben, du hast es ja selber gesagt, ne? Ich schütte da Wasser rein und unten kommt Wasser raus. Aber bei diesem Marketing-Trichter ist das anders? Man schüttet was rein?
Da oben kommen die User rein, ja, unsere potenzielle Kunden, Leute,
also Menschen,
die online sind, genau,
Menschen, also Menschen, die online unterwegs sind.
Genau.
So, und der Trichter. Sind
halt auf dem Smartphone zum Beispiel unterwegs, genau.
Genau. Und der Trichter bedeutet, also es gibt ja diese Millionen von Menschen. Und was muss ich jetzt tun? Wie muss ich mich verdichten, damit die interessanteste Gruppe für mich nachher auf mich aufmerksam wird? Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja, beziehungsweise wir sortieren die im Prinzip eigentlich aus. Ja. Dazu muss man verstehen, wie der ganze Trichter funktioniert. Das heißt, oben sammle ich praktisch alle User, alle Personen, alle Menschen ein, die potenziell interessiert sind. Genau, die an mir interessiert sind, an der Dienstleistung Friseur zum Beispiel. Über eine Suchmaschinenoptimierung. Ja. Es gibt dann jemand einen Friseur Hamburg oder er ist auf YouTube unterwegs und kriegt dann praktisch einen Werbebanner von dem Friseur angezeigt oder er sieht mich auf Facebook oder wo auch immer. Und dann leiten wir ihn praktisch auf unsere Webseite und auf der Webseite in der nächsten Stufe versuchen wir ihn dann erstmal davon zu überzeugen, dass er nicht gleich wieder weggeht. Das machen wir dann über schönes Design, ansprechende Navigation. Damit ist der Trichter aber noch nicht zu Ende.
Okay, aber ich muss trotzdem noch einmal, ich hoffe auch im Namen einiger Hörer, die meisten werden dich natürlich jetzt schon verstanden haben, aber ich, für die wenigen, die es noch nicht ganz verstanden haben und ich gehöre jetzt in dieser Sekunde auch dazu. Das heißt, wir haben eine Masse an Menschen, die online unterwegs ist. Das sind ja Millionen von Deutschen. So, genau. Und wenn die jetzt etwas suchen, egal ob bei Google oder bei Facebook oder bei YouTube oder wo auch immer, und die suchen jetzt Friseur Darmstadt oder Friseur Hamburg, dann wird dein Trichter aktiv sozusagen, dann schellt die Alarmglocke und sagt, oh, warte mal, hier könnte jemand sein, der sich für uns interessiert. Ist
genau,
das jetzt
wie
richtig?
Ein Magnet. Genau, okay. Korrekt. Wie ein Magnet, ja. Das heißt, wir ziehen praktisch die Menschen zu uns, ja, wir machen die auf uns aufmerksam über diese Techniken. Ja.
Über welche Techniken?
Also beispielsweise SEO, die Suchmaschinenoptimierung, Suchkampagnenwerbung, Displaywerbung, Social Media, das ist praktisch der Eingang in den Trichter. Ja.
Okay.
Damit fangen wir die ab. Ja. Und dann steuern wir praktisch über den Trichter. Also filtern wir jetzt praktisch die Leute aus, beziehungsweise führen die Leute zu uns, die für uns potenzielle Kunden werden oder die eben eine bestimmte Aktion durchführen sollen, die wir wollen. Das kommt dann am Ende des Trichters, in der letzten Stufe sage ich es gleich. Das heißt, der User ist dann zum Beispiel auf der Webseite und dann im nächsten Step kommt der nächste Step, das ist der sogenannte CTA, Call to Action. Wir rufen den User praktisch zu einer bestimmten Aktion auf. Das kann sein, dass er uns anrufen soll, um einen Termin zu machen. Das kann sein, dass er ein Formular ausfüllt. Das könnte auch sein, dass er einfach nur Facebook-Fan wird. Das heißt, wir werden ihn praktisch aufrufen, dass er uns sein wichtigstes Gut hinterlässt, was er bis jetzt noch hat, und zwar seine Anonymität aufgibt und uns seine Kontaktdaten gibt, damit wir ihn dann kontaktieren können oder dass er direkt einen Termin bei uns ausmacht, direkt einen Termin bucht. Und dann sind wir im Prinzip auch schon am unteren Ende des Trichters angelangt, da findet dann der Verkauf statt. Das heißt, er macht dann den Termin, er ruft dann an, er bucht dann. Ne? Das ist die Idee bei dem Marketing-Trichter.
Okay, das klingt jetzt aber so, als ob ich das nur schwer alleine bewerkstelligen kann. Brauche ich, um so einen Marketing-Trichter, sage ich mal, online oder online zu aktivieren, brauche ich dafür individuelle Profis oder geht das irgendwie auch von der Stange?
Also man kann das natürlich auch selbst versuchen, irgendwie zusammenzubauen. Und da kommt man auch schon genau zu dem größten Fehler, den die meisten machen. Ja? Die meisten überlegen sich erstmal gar nicht oder wissen gar nicht, dass es einen Marketing-Trichter oder einen Marketing-Funnel gibt und denken dann, ach, was machen wir denn mal? Unsere Webseite ist ja schon ein bisschen älter, aber die User sind ja immer mehr online, die Menschen verbringen immer mehr Zeit am Smartphone. Komm, wir setzen mal eine Facebook-Seite auf oder wir setzen mal eine Instagram-Seite auf und posten da ein paar Bilder. Das Ganze findet dann aber natürlich komplett ungesteuert und ohne Plan und ohne Strategie statt. Und das ist eigentlich auch schon der größte Fehler, den man machen kann. Einfach mal schnell eine Facebook-Seite aufsetzen, ein bisschen was reinposten oder auch immer nur die gleichen Bilder reinposten. So der Klassiker ist dann ganz viele Frisuren von hinten, ja, dass man lauter Köpfe von hinten vorher nachher. Typischer Klassiker, ja, ganz oft schon gesehen. Ja.
Auch bei uns, Boris.
Oder noch schlimmer, es wird einfach 3 Wochen lang was gepostet und dann irgendwann postet keiner mehr was und der letzte Facebook-Post ist vor einem Jahr. Ja, das ist dann natürlich ganz, ganz negativ. Ja, und auf die Weise kann man keine neuen Benutzer praktisch in den Marketing-Trichter reinbekommen.
Ja, das kann ich verstehen. Jetzt hast du bewusst gar nicht die Homepage genannt, sondern nur soziale Kanäle.
Die sozialen Kanäle zielen im Prinzip immer auf mein Ziel ein, was ich verfolge. Ja, das heißt, auch bei Facebook, Instagram und so weiter kann ich natürlich und muss auch immer wieder auf den zentralen Punkt hinweisen. Das könnte ein Online-Reservierungstool sein, aber meistens ist es natürlich die Webseite. Darüber kann ich dann ganz gezielt steuern, in welche Salons möchte ich die User bekommen, zum Beispiel.
Aber diese Steuern, das ist nochmal meine Frage, das kann ich... Kann ich das alleine, ja oder nein? Also wenn ich jetzt bei Sky mir Fußball angucke, dann gibt es immer diese Werbung von Wix.com, ist ja ein super Name für uns Deutsche, ne? Wix.com, aber es ist eine der weltweit bekanntesten, wie heißt es?
Homepage-Baukästen,
ganz genau. Gibt es ja jetzt sicher noch andere von 1&1 und so, wir wollen jetzt hier gar keine Werbung machen, aber wenn ich jetzt als Friseur denke, Mensch, ja, das sieht so einfach aus und das sieht doch auch ganz professionell am Ende aus, dann mache ich sowas, dann besteht doch da die Gefahr, du machst zwar eine Homepage, die kann meinetwegen auch ganz schön sein, aber die findet halt kein Mensch.
Genau,
ist das richtig?
Weil ja, ist natürlich keine Suchmaschinenoptimierung gemacht. Da läuft natürlich keine Display-Werbung drauf. Ja, und es ist auch so, wenn man die dann in den Baukasten selbst erstellt, ist es ganz, ganz häufig so, nach einer Weile stellt man dann fest, so richtig viele Kunden kommen ja jetzt nicht darüber. Oder noch schlimmer, es ruft gar keiner an oder es kommt einfach keiner darüber. Und das sieht man dann immer daran, der normale Benutzer sieht unterbewusst definitiv, ob die Seite professionell gemacht ist oder ob das jemand selbst irgendwie zusammengeschustert hat. Das nehmen die User wahr. So stark ist die Kompetenz mittlerweile. Und wenn ich auf dem Smartphone unterwegs bin, dann merke ich einfach auch schon unterbewusst, ist das eine professionelle Seite oder hat das irgendjemand zusammengeschustert. Ja? Und so muss man sich das vorstellen. Das heißt, normalerweise reicht es eigentlich nicht aus, einfach mal in einem Baukasten sich selbst was zusammenzubauen. Da ist einfach kein Plan, kein System dahinter und der User nimmt das auch wahr. Also gerade nächste Woche habe ich wieder einen Termin bei einem Kunden, die haben genau das gemacht, die haben eine Webseite selbst zusammengebaut, das war aber ein anderer Baukasten, weiß jetzt gar nicht mehr genau welcher und stellen natürlich fest, dass es hinten und vorne nicht funktioniert und viele Dinge, die sie machen wollen, auch gar nicht gehen, wie zum Beispiel ein Reservierungssystem zu implementieren.
Mhm. Was kostet denn so ein professioneller digitaler Online-Auftritt?
Bei einem normalen Auftritt bewegt man sich so im Bereich von 3.000 bis 6.000 Euro. Ja, die Frage ist natürlich relativ schwierig zu beantworten. Das ist wie die Frage, was kostet ein Haus?
Ja. Oder ein Haarschnitt vielleicht.
Genau, oder was kostet ein Haarschnitt? Genau, auch ein schönes Beispiel. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Aber unsere Erfahrung zeigt, so im Bereich von 3.000 bis 6.000 Euro kann man super schön praktisch so einen Auftritt schon mal initiieren und starten. Damit ist es aber natürlich nicht getan. Wenn ich dann noch ein bisschen mehr machen will, sollte ich auf jeden Fall auch eine Keyword-Kampagne machen. Ja, das heißt, ich kaufe mir praktisch die Suchergebnistreffer auf Google zum Beispiel, kann man aber auch bei Facebook und so weiter machen. Wenn jemand dann Friseur Hamburg eingibt, stehe ich einfach immer an erster Stelle. Und so im Durchschnitt werden da meistens so um die 500 Euro pro Monat ausgegeben. Es gibt aber auch viele, die geben 1.000 pro Monat dafür aus oder 1.500 ist jetzt momentan sogar eine Tendenz. Jetzt sagt man natürlich, das ist aber eine Menge Geld. Da kann ich ja eine Wohnung dafür mieten. Das höre ich ganz, ganz oft. Stimmt, da kann ich eine Wohnung dafür mieten. Ja, das ist korrekt. Aber die Wohnung verschafft mir nicht jeden Tag Neukunden im Salon. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen.
Naja, ich habe das auch schon öfter gehört. Ne? Du gibst jetzt Geld aus, also die Summe, die du jetzt gerade genannt hast, die sind mir jetzt neu, aber du gibst eine Summe X aus pro Monat und dann stehst du immer ganz oben. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade in so einer Stadt wie Hamburg, da bin ich doch nicht der Einzige. Ich meine, das werden doch, keine Ahnung, 20 andere Friseure auch machen. Also das bedeutet, ich zahle Geld, aber ich stehe gar nicht auf Platz 1, sondern vielleicht auf Platz 20. Das ist ja auch nicht gerade sexy.
Es sind weniger, als man denkt. Ne? Also oft ist es gar nicht so schlimm und das Ganze funktioniert über eine Art Bieterverfahren. Ja, so wird es gemacht, die werden praktisch versteigert, die Plätze. Und wenn mein Tagesbudget ausgereizt ist, dann kann ich verschiedene Gebotsstrategien machen. Und natürlich machen wir die Gebotsstrategien so, dass die eine möglichst hohe Effizienz und einen möglichst hohen Effekt haben. Nur als Beispiel, wenn ein Friseursalon komplett neu eröffnet wird, den gab es vorher noch nie, ja, dann kann man auch natürlich mit kleineren Summen anfangen, zum Beispiel mit 100 Euro. Und wir schaffen es mit 100 Euro pro Monat bei einem komplett neuen Salon aus dem Stegreif heraus, aus dem Nichts von Null an, direkt sofort dafür zu sorgen, dass der Salon praktisch so viele Anrufe hat und so viele Leute dahin kommen, dass die dann schon gar niemanden mehr annehmen können. Ja,
das muss man. Aber Boris, ja? Das klingt jetzt aber unseriös. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ist aber so. Ja. Habe ich jetzt gerade ein Beispiel. Wir haben einen Salon hat dieses Jahr aufgemacht. Im Sommer war das und da ist es genau so gewesen. Ne? Es sind nur 2 Schnittplätze gewesen. Klar, ist eben klein und hat gerade angefangen. Aber dort ist es genau so gelaufen. Und das, oft wird es auch nicht geglaubt, was man damit alles machen kann. Aber so in diese Richtung entwickelt sich das Ganze. Wir haben ja auch in anderen Branchen Kunden, die das machen. Yoga, Steuerberater, Immobilienmakler. Das zieht sich eben über alle Medien. Weil wie läuft's? Wenn ich unterwegs bin und sage, okay, ich suche einen Friseur, was mache ich? Du weißt es ganz genau, ich hole mein Handy raus, gebe ein Friseur, guck, was ist in der Nähe und damit ist der Marketingtrichter schon eröffnet. Wer wird dort angezeigt? Wer wird dort angeklickt? Wo komme ich hin? Wo mache ich später den Termin? Jetzt ist es allerdings so, es geht ja nicht unbedingt nur darum, den Salon voll zu kriegen. Ne? Das kann man ja viel, viel, viel feiner noch und feingliedriger ausbauen. Es ist zum Beispiel so, wir haben Kunden, dort machen wir es so, da bauen wir den Marketingtrichter dann so auf, dass nur bestimmte Dienstleistungen den Marketingtrichter eröffnen. Zum Beispiel, ich sage, okay, wir machen Brautfrisuren und wir wollen alle Leute im Umkreis von 30 Kilometer, die sich für Brautfrisuren interessieren, sollen auf uns aufmerksam werden. Zum Beispiel. Könnte aber auch sagen, ich mache Koloration, Messerhaarschnitt und dann können wir sogar so weit gehen, dass wir sagen, okay, in meinem einen Salon, da will ich mehr Brautfrisuren haben und in meinem anderen Salon will ich mehr Messerhaarschnitt verkaufen. So genau kann man das praktisch aufbauen und dann können wir die Benutzer punktgenau steuern, wo die am Schluss hinkommen. Das ist das Schöne dabei.
Du hast eben gesagt, ihr habt da eine Kundin, die einen kleinen neuen Salon aufgemacht hat, wo das ganz gut funktioniert hat.
Sehr gut sogar.
Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich bin nun wirklich viel in dieser Branche unterwegs und zugegeben, ich spreche mit vielen Friseuren, die schon etabliert sind im Markt. Und die Friseurbranche hat viele Probleme. Na, und es ist eine aufregende Zeit. Aber ich kenne nicht so viele etablierte Friseursalons, die zu wenig Kundennachfrage haben. Also es ist ja eher gegenteilig der Fall, dass man gar nicht so viele Mitarbeiter hat, die diese Kundenfrage auch abarbeiten können. Deswegen nochmal meine Frage für Salons wie diesen, die ich gerade beschrieben habe. Warum sollte der jetzt noch zusätzlich Dienstleistungen bewerben?
Er könnte damit zumindest steuern, welche Dienstleistung mehr nachgefragt wird. Ja, wenn ich natürlich, sage ich mal, mir den Wunsch habe, mehr Brautfrisuren oder Zweithaar zu verkaufen, ja? Einfach die Dienstleistung Zweithaar zum Beispiel, kann man den Fokus ganz gezielt darauf legen. Ja? Das ist das Besondere daran, ja? Dass man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Dienstleistung, bestimmtes Angebot und bei Zweithaar zum Beispiel funktioniert das auch ganz, ganz hervorragend. Ja? Und dann legt man den Marketingtrichter darauf aus und schwupps, habe ich mehr Anrufe und mehr Neukunden zum Thema Zweithaar oder zum Thema Messerhaarschnitt.
Okay, die meisten der Friseure, die ich kenne, die suchen nicht unbedingt mehr Kunden, sondern die suchen mehr Mitarbeiter. Wozu rätst du denn da? Also kann man
Sehr schöne Frage.
Sollte man die auch online suchen? Und wenn ja, was ist wichtig oder wofür würdest du warnen?
Ja, es genau ist ja sehr, sehr schön. Natürlich ist es so, ich kann darüber auch über so einen Marketingtrichter kann ich auch Mitarbeitersuche machen. Ja? Also da gibt es natürlich dann klassische Wege, wie beispielsweise Video auf Facebook posten, dass man Mitarbeiter sucht. Ja? Das heißt, der Geschäftsführer läuft durch die Räume, kann auch ein Selfie-Video sogar sein. Da geht es nicht darum, dass es ein Hochglanzvideo ist. Das kann ein selbstgemachtes Video sein und der Geschäftsführer läuft durch den Salon und erklärt, warum der Mitarbeiter jetzt hier sich bewerben sollte. Ne? Und unten drunter ist ein Button und dieser Button wiederum verweist auf eine speziell präparierte Webseite. Da ist ein ganz einfaches Bewerbungsformular, wo die potenziellen Interessenten online auf dem Smartphone schon mal ihre Telefonnummer und Kontaktdaten und vielleicht den Namen hinterlassen können. Ja, und das, auf die Weise kann man das dann auch sehr, sehr schön steuern und natürlich auch Mitarbeiter gewinnen. Und dann kommt es darauf an, wie dringend ist es, dass ich Mitarbeiter suche. Und wir haben durchaus Kunden, die sagen, ich brauche so dringend neue Mitarbeiter, wir machen da jetzt einen ziemlich großen Marketingtrichter dafür auf. Und am Schluss kommt auch eine ganze Menge an Bewerbungen rein, dass man sich fast schon aussuchen kann, wen man haben möchte davon.
Boris.
Ja, es klingt unglaublich. Es
ja, sag mal.
Aber genau so funktioniert die Sache. Ja, genau so funktioniert die Sache. Okay. Ja, wir haben jetzt aus einer anderen Branche, das ist jetzt eine Baubranche, ja, da haben wir jetzt ein Beispiel in der Baubranche. Und dort ist es so, dass wir das genauso gemacht haben. Die suchen ganz verschiedene Leute. Walzenfahrer, Straßenbau, was weiß ich, was die alles suchen. Und da haben wir genau mit so einem Trichter auch gemacht und die haben jetzt eine Menge Bewerber. Ne? Die haben auch überlegt, ob sie Plakatwerbung machen sollen oder Anzeigen schalten sollen. Das sind ja so die typischen Ideen. Ne?
Ja, wobei ich kann mir das schon vorstellen, dass es digital einfach zielorientierter ist. Das kann ich mir schon vorstellen.
Interessenorientiert, ja, das läuft interessenorientiert. Das heißt, okay. wir wissen, wenn jemand potenziell daran interessiert ist, einen neuen Job zu suchen, dann könnte ich auf YouTube darauf zugeschnitten an diesen Personenkreis Werbeeinblendungen machen, interessenbasierend. Ja.
Das habe ich noch gar nicht verstanden. Wenn ich auf YouTube bin, wird mir ja manchmal eine Werbung vorher angezeigt, das ist richtig. Und genau. Woher weiß YouTube jetzt, was Herr Nikolaisen möglichst an Werbung sehen möchte?
Anhand der Inhalte, anhand deines digitalen Fingerabdrucks, den du hinterlässt, und zwar nicht nur in YouTube.
Nicht nur bei YouTube.
Ja. Genau, sondern geräteübergreifend. Das heißt, welche Suchbegriffe gibst du in die Suchmaschine ein? Was für Seiten besuchst du? Was für Videos guckst du dir an? Wie ist dein Verhalten auf deinen Geräten? Und nicht nur auf deinem Computer, auch auf deinem Tablet und auf deinem Handy und das Ganze auch geräteübergreifend. Da gibt es Benutzerprofile, die umfassen viel, viel, viel mehr Informationen, als die meisten sich vorstellen können. Da ist natürlich dein Alter drin, Geschlecht und so weiter und so fort. Aber da kann man noch viel, viel, viel mehr Interessen herauslesen und dann auch für sich nutzen. Und deswegen funktioniert das Ganze auch so gut.
Das ist aber schon ein bisschen spooky, ne? Oder?
Ja, sogar sehr spooky. Aber man kann es nutzen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das ist das Schöne dabei.
Wie verhältst du dich denn im Internet jetzt mit deinem ganzen Hintergrundwissen? Hast du auch die Kamera an deinem Laptop überklebt und suchst nur heimlich irgendwelche Wörter? Nein?
Nee, Lars, es würde nichts nützen, wenn du deine Kamera auf deinem Laptop überklebst, weil du hast ja da ganz viele Kameras auf deinem Smartphone und. Im Prinzip ist jeder User ja sowieso schon komplett transparent. Ja? Das heißt, wenn dein Smartphone neben dir liegt, würde ich nicht hundertprozentig ausschließen, dass nicht irgendjemand mithören kann, ob das jetzt deine Alexa ist, dein iPhone, dein Android-Phone.
Das habe ich nicht. Ich bin nun wirklich ein Early Adapter, ne, und kaufe wirklich immer, ich habe das erste iPhone gekauft, das erste iPad und so weiter. Ich liebe ja Technik, aber ein mithörender Lautsprecher ist für mich bis heute total spooky, weil es ist ja logisch, dieser Lautsprecher muss ja 24 Stunden hören, was ich sage, damit er dann bei Alexa oder Siri oder wie auch immer, damit er dann anspringen kann.
Genau so
also,
ist
also
es.
Also er muss ja mithören, zwangsläufig. Ja,
also es gibt da eigentlich
und das eine finde Hoffnung. Ich, ganz kurz, das ja. finde ich total unangenehm. Habe ich sogar bei meinem iPhone und so weiter auch deaktiviert. Ja. Und was wollte ich noch schnell sagen? Genau. Ach ja, und dann gab es so Mitte diesen Jahres ja Berichte. War das jetzt Amazon oder war das Facebook? Ich bin mir nicht sicher. Einer dieser beiden ganz großen Firmen musste zugeben, dass in Amerika in dem Fall 1000 Menschen live mitgehört haben bei Alexa oder so. Und dann wurde versucht, daraus einen Skandal zu machen. Und dann hat wer auch immer, Amazon oder Facebook, gesagt, naja, Moment. Und ich konnte es sogar auch verstehen, dass man sagt, wenn wir unsere Technik verbessern wollen, dann müssen ja Menschen zuhören, um zu sehen, wurde jetzt hier Alexa gesagt und hat unser Gerät darauf reagiert, ja oder nein.
Genau.
Was aber dann bedeutet, also aus technischer Sicht kann ich das ja verstehen, aber das bedeutet ja, dass echte Menschen zuhören, wenn du mit deiner Frau in der Küche, keine Ahnung, über den Kindergarten sprichst.
Ja, genau. Und es ist so, wenn du keine Alexa hast, in deinem Auto ist wahrscheinlich auch ein Android-System drin. Ja?
Niemals, bei mir nur iOS.
Ah ja, auch gut. Dann in deinem Fernseher, wenn du einen Samsung-Fernseher hast, ist da auch Android drin. Das sind mehr Geräte, die mithören und Sensoren haben, als man sich vorstellen kann. Und was ist da die letzte Hoffnung, ja, worauf ich setze? Der einzelne User geht natürlich in dem digitalen Rauschen der Masse komplett unter. Ja, das heißt, man kann natürlich versuchen, sich irgendwie zu verstecken oder sonst irgendwas, aber es bringt im Prinzip eh nicht. Ja, bei der ganzen Masse an Daten, die da abgehört werden, spielt der einzelne User überhaupt gar keine Rolle. Weil wofür werden die Daten genutzt? Genau für die Sachen, die ich am Anfang erwähnt hatte, um damit natürlich irgendwas Sinnvolles zu machen. Zum
naja, Beispiel. Sinnvoll im Sinne, sinnvoll im Sinne von Marketing.
Genau, aus Marketing-Sicht sinnvoll. Ja? Und das können wir natürlich super toll nutzen. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und deswegen funktioniert das Ganze auch so gut. Und die Technik ist eigentlich sogar immer noch erst am Anfang. Es ist ja praktisch wie eine Wissensexplosion, wie eine Explosion an Funktionen, die es gibt. Und es geht so schnell und da kommen so schnell auch neue Features und Funktionen hinzu. Das ist schon sehr, sehr toll. Man muss es sich natürlich zunutze machen können, klar.
Aha, du hast aber gerade eben gesagt, du findest das toll. Also du hast kein, ich sag jetzt mal, schlechtes Gewissen, wenn du jetzt solche Technik nutzt, natürlich für deine Kunden, und ihr habt ja auch diverse Friseurkunden, aber dass man irgendwie sagt, oh, überschreiten wir da nicht eine moralische Grenze?
Nö, hätte ich jetzt nicht. Ja, man muss natürlich das Ganze seriös auch benutzen. Ja, das ist ja klar. Ja. Das heißt, man sollte mit den persönlichen Daten der User dann auch möglichst sparsam umgehen und so weiter und so fort. Das muss man natürlich schon beachten, das ist klar. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man die Werkzeuge nutzt.
Okay, dann beenden wir diesen Part und gehen mal zum nächsten über. Siehst du in dieser Branche Leuchttürme? Also jetzt meine Hörerinnen und Hörer oder die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn die jetzt durch dieses Thema so ein bisschen angefixt sind und sagen, Mensch, welche Seite oder welche Seiten sollten die mal aufrufen oder welche Seiten sollte ich gleich mal in die Shownotes setzen, wo man sagt, klick da mal rauf. Das sind so Seiten in dieser Branche oder im Beauty-Markt, die du als ganz spannend findest und sehr modern.
Also es ist so, also was das Thema Online und Digital angeht, muss ich sagen, in dieser Branche aus meiner Sicht, obwohl das Level natürlich dann schon sehr, sehr hoch ist, keiner, ja, da gibt es einfach niemanden. Da gibt es natürlich einzelne.
Hörst
du mich noch?
Ja, hallo, ja. Nikolaisen vielleicht.
Genau, natürlich, du machst es schon sehr gut. Auf deinem Blog ist auch schon sehr, sehr viel drauf.
Ja.
Gar keine Frage. Wir haben auch andere Kunden, die machen das schon sehr, sehr gut. Aber die würde ich nicht als Leuchtturm an sich bezeichnen, als Leuchtturm per se, weil eben auch einzelne Teile immer noch fehlen und man das noch immer weiter ausbauen könnte. Ja, also ein Beispiel, wer das recht gut macht, ist Groover. Die machen das ganz schön. Die haben auch einen sehr, sehr schönen Groover. Die haben einen sehr schönen Marketing-Funnel auch. Und bei denen ist es zum Beispiel so, die haben eine sehr gut gemachte Display-Werbung. Ja, die ist zugeschnitten auf die Zielgruppe mit Video.
Ist das dann ein Friseur oder was ist Groover?
Nee, bei Groover geht es darum, da kann ich mir Hardware mieten. Ja? Das läuft auch alles komplett online, obwohl das kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, auch im Mediamarkt und sonst irgendwelchen anderen Elektrofachmärkten teilweise auch schon nutzen. Das heißt, ich kaufe mir meine PlayStation nicht mehr, ich kaufe mir mein VR-Headset nicht mehr, ich kaufe mir mein Smartphone und mein Laptop und mein Tablet, das kaufe ich mir alles nicht mehr, das miete ich mir einfach monatlich. Und das kann ich komplett online machen, dann kriege ich das zugeschickt, benutze es so lange, wie ich will und kann es dann im Prinzip wieder zurückschicken, wenn ich sage, ich will jetzt was Neues haben.
Ah, okay.
Ja, und das Schöne bei denen ist, die machen natürlich auch den Marketing-Funnel, haben die auch komplett aufgebaut. Ja. Das wird alles komplett online digital abgewickelt. Sehr, sehr schöne Sache. Das würde ich als Leuchtturm bezeichnen, der mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, in den letzten Monaten.
Okay, interessant. Also ich werde diese Seite definitiv in die Shownotes packen. Ne, genau. Dann können wir uns das alle mal angucken. Gut, aber ich habe es ja gerade gesagt, ihr habt ja mehrere Friseurkunden. Ihr habt ja nicht nur Friseure, um Gottes Willen, aber ja auch Friseurkunden. Welche Fehler begegnest du immer wieder? Wo sagst du, schon wieder, nein, mach das nicht, mach es anders. So, ja. Wie könntest du uns da mal helfen?
Da kann ich mal, ich zähle einfach mal so 3-4 Stück auf. Ja. Okay. Typischer Fehler ist eben genau das, ich baue mir eben selbst eine Webseite und komme da nicht mehr weiter. Oder ich lasse mir von irgendeinem Bekannten irgendwas zusammenbauen. Ja. Es geht auch mehr oder weniger. Und dann, wenn ich eine Änderung habe, sage ich ihm das, dann macht er 3 Monate lang nichts, dann macht das endlich mal die Änderung und dann ist aber nur die Hälfte gemacht oder es ist falsch gemacht. Das ist so ein typischer Fehler oder der Klassiker eben, was wollen wir machen? Ach komm, lass uns mal eine Facebook- oder eine Instagram-Seite aufsetzen, dann werden einfach nur planlos Bilder gepostet oder, was auch immer wieder sehr gerne gemacht wird, wir machen Mitarbeiterfotos für unsere Webseite, vergessen aber von den Mitarbeitern uns eine Einverständniserklärung geben zu lassen, dass die auch veröffentlicht werden dürfen und benutzt werden, weil wenn mal ein Mitarbeiter geht und ich habe zum Beispiel ein Gruppenbild drauf, kommt sehr oft dann der eine Mitarbeiter im Nachhinein und sagt, hier, ich will nicht, dass dieses Bild auf der Webseite ist und wenn ich Pech habe, muss ich an mehreren Stellen im Facebook und überall dieses Bild dann löschen, wo der eine Mitarbeiter drauf ist. Oder ein Klassiker, der auch immer wieder gerne passiert, wir engagieren einen Fotografen, der macht super Fotos, aber wir denken im Voraus nicht daran, was eigentlich mit den Rechten ist, wenn ich mal einen anderen Fotografen engagiere und der eine Fotograf dann sagt, nee, jetzt habt ihr die aber in meinem Vertrag steht drin, ihr dürft die nur ein Jahr lang nutzen, die Fotos und auch nur für Web. Und jetzt habt ihr eine Broschüre gedruckt oder habt in Social Media, Instagram Fotos gepostet. Ihr müsst die jetzt alle wieder runternehmen oder nochmal nachzahlen. Das heißt, mit Fotografen auf jeden Fall auch die Rechte abklären, dass ich die Bilder ungehindert für alle Zeit überall nutzen darf. Das sind so die typischen Fehler, die immer wieder kommen.
Okay, ich wiederhole nochmal. Also wenn du einen Fotografen engagierst, dann das vorher absprechen und auch vertraglich zusichern. Das mit den Mitarbeitern war eine klassische DSGVO-Geschichte, ne? Dass man das sich unterschreiben lässt. Was hattest du noch gesagt? Auf Facebook versteifen, auf Instagram und dann irgendwie das nicht machen. Das bedeutet, wenn du eine Seite aufsetzt, dann auch dir vorher schon überlegen, wer bespielt die, wie wird die bespielt, was ist unser, du hast es, glaube ich, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass du dir so eine Art Marketingplan machst, ne? Also, genau. Also wollen wir jetzt nur Balayage machen oder wollen wir nur Schnitte oder nur Brautfrisuren? Genau. Einmal am Tag, mehrmals am Tag, nur zweimal in der Woche, immer vormittags, immer nachmittags. Gibt's da übrigens, da geht's ja auch immer heiß her. Wenn du so hörst, Instagram oder Facebook, gibt's da immer eine Uhrzeit, wo du sagst, wenn du was postest, dann möglichst früh oder spät oder in der Mitte?
Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Ja. Die einen machen das lieber am Wochenende, bei dem anderen Kunden, je nach Dienstleistung, ist es sinnvoller, das unter der Woche zu machen. Was aber sehr wichtig dabei ist, ist die Aufteilung, also Facebook schon zu benutzen, aber sich zu überlegen, bei meinem Marketingtrichter, wie viel Prozent soll Facebook davon in Anspruch nehmen? Dass es nicht eben nur 99% Facebook ist, dass ich eben auch sage, okay, ich brauche auch noch eine Suchmaschinenoptimierung, ja, oder ich brauche auch noch einen Blogpost auf meiner Webseite, dass man eben die Aufteilung, die prozentuale Verteilung der einzelnen Kanäle vergibt. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Und was auch noch wichtig ist, ist natürlich zu überlegen, in welcher Regelmäßigkeit mache ich das. Ja? Also ich empfehle eigentlich immer ganz gerne, dass man, sagen wir mal, einmal im Monat mit einem kleinen Team im Salon gerne auch, das können ja ein, zwei Mitarbeiter sein, vielleicht der Mitarbeiter, der auf Instagram postet und ein Geschäftsführer beispielsweise, dass man sich dann hinsetzt und nur für 15 Minuten, ja, und 7 Minuten lang von mir aus überlegt, also 14 Minuten dann in dem Fall, für 7 Minuten praktisch mal überlegt, was war eigentlich letzte Woche, was hat gut funktioniert oder letzten Monat und dann die nächsten 7 Minuten, was könnten wir praktisch den nächsten Monat nochmal an Aktionen machen. Ja? Und auf die Weise hat man dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit drin und eine Kontrolle, was ist gut gelaufen, was können wir anpassen, was können wir optimieren. Denn eins ist ganz wichtig, es verändert sich ständig und das, was heute gut funktioniert, muss morgen noch lange nicht gut funktionieren. Meistens ist es sogar so, dass es dann gar nicht mehr funktioniert.
Ja, das stimmt. Zählt das auch für Facebook generell? Ich merke bei mir, dass ich immer weniger privat auf Facebook bin und man hört es zugegeben ja auch schon seit 3-4 Jahren, oh, Facebook, ne, das ist jetzt irgendwie überaltet und ist auf dem absteigenden Ast. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also sehe ich ähnlich. Ja, also generell ist es natürlich so, dass wir Facebook eher für eine ältere Zielgruppe sehen, ja, also wirklich definitiv schon älter, 40, 50 plus, ja, die Jüngeren sind schon längst weitergezogen und natürlich ist es so, dass es sehr, sehr, sehr stark im Businessbereich eingesetzt wird, ja, genau, also sehe ich genauso, trotz alledem, aber das ist jetzt kein Anlagetipp, ja, Facebook-Aktien würde ich trotzdem kaufen.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer so denken bei diesem Thema, oh Mann, der hat recht, ich müsste da dringend mal was machen. Ne? Meine Seite ist jetzt viel zu alt, da muss dringend mal was geschehen. Passt jetzt ja auch so ganz gut, sag ich mal, in diese Jahreszeit, ne? Dass man sagt, so, jetzt gehen wir noch in das Weihnachtsgeschäft, aber was mache ich denn 2020? Ne? Wann ist eigentlich eine Webpage zu alt? Also ich sag mal, also ich denke, in der heutigen Zeit muss jede Homepage definitiv mobil gut aussehen und professionell aussehen.
Ne? Die muss absolut überzeugend sein, ja. Also ja. Die Seite ist dann alt, ja, wenn sie auf meinem Smartphone nicht super schnell gefunden wird, super schnell geladen wird, sehr, sehr nett aussieht, also ein schönes Design hat, ja, und der Content nicht überzeugend ist. Ja, schnell, Design, Content. Diese drei Dinge müssen erfüllt sein. Wenn die erfüllt sind, dann ist die Seite noch nicht alt. Wenn nur einer von denen nicht absolut überzeugend erfüllt ist, dann ist die Seite definitiv schon veraltet.
Ja, ich sehe das auch manchmal, wenn ich so im Netz surfe bei einigen Kollegen und Kollegen. Gut, einige Seiten sind definitiv überaltet, was du schon daran merkst, dass die nicht gut zoombar ist oder dass die einfach mobil nicht gut lesbar ist. Aber dann entdecke ich auch welche, wo ich so denke, die ist technisch eigentlich ganz gut. Und dann steht da auch Blog oder News oder ähnliches. Und dann ist da der letzte Eintrag, keine Ahnung, von Mai oder von Juni.
Ja.
So, oder wo ich dann so denke, oh, was würde ich denen jetzt raten?
Also Katastrophe. Also den Blog abstellen. Den Blog abstellen, weil veraltete Infos braucht keiner, will keiner. Und dann sinnvoll reflektieren und überlegen, wie kann man jetzt am besten vorgehen. Und natürlich empfehle ich da eine professionelle Beratung, ja, zu einer professionellen Digital-Online-Agentur zu gehen, um zu schauen, wie können wir das sinnvoll aufbauen und all diese Dinge für uns sinnvoll nutzen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Das ist die große Frage, die dahinter steht. Und das kann man dann auch erreichen, wenn man es eben plant.
Also wie macht ihr das, ohne dass es jetzt eine zu große Werbeveranstaltung wird? Aber ich höre jetzt diesen Podcast und sage, okay, der Mann hat, glaube ich, Ahnung von dem, was er sagt. Ich möchte da jetzt mal einen Kontakt herstellen. Das bedeutet, ihr würdet eh erstmal sprechen und sagen, was brauchst du eigentlich?
Genau, ja. Also oft läuft es so ab, dass man dann einfach erstmal einen Termin ausmacht, ganz unverbindlich, um sich kennenzulernen, ja. Und dann in diesem ersten Gespräch zeigen wir dann auch schon Ideen auf und was man machen kann, ja. Das heißt, wir schauen uns an, was gibt es überhaupt schon? Hat er Facebook? Hat er eine Webseite? Was ist daran?
Würde das überhaupt passen oder nicht? Es gibt ja vielleicht auch Salons, die passen gar nicht zu, keine Ahnung, Snapchat, Instagram, bla bla bla. Oder du hast vielleicht ein ganz junges Konzept, wo man sagt, nee, dann du bist gar nicht auf Facebook zu finden, ist auch gut.
Genau,
so.
Genau. Könnt
so. Ja auch ja, sein,
und,
ne?
Genau, und wir prüfen zum Beispiel auch, wenn der User auf die Seite kommt, von dem neuen Kunden, der praktisch zu uns als Agentur kommt, bleibt der überhaupt dort? Ja? Das heißt, wir können messen, wie viel Prozent der User gehen auf die Seite und springen sofort wieder ab. Ja, das sehen wir. Das ist die sogenannte Bounce Rate, die Abprallrate. Und das können wir messen, das können wir sehen, ohne dass es der Seitenbetreiber überhaupt weiß. Die wissen das oft selbst gar nicht. Und all diese Werte schauen wir uns an, um dann in dem ersten Beratungsgespräch schon konkret mit Lösungen und auch Zahlen praktisch zu kommen. Ja, dann sagen wir, okay, schau mal hier, so sieht es aus, das und das könntest du verbessern, so wäre der Zeitplan und so viel würde dich das kosten. Und du hättest jetzt noch die Option, das so oder so zu machen, wir empfehlen dir diese Variante. Na, so läuft das ab. Und dann kann der Kunde sich das überlegen, ob er das macht und wie er das macht.
Okay,
und das ist dann der Einstieg praktisch.
Okay, wir haben ja eben gerade auch besprochen, was muss man heute haben? Ne? Also da haben wir gesagt, mobile Homepage oder halt auch in den wichtigsten, zielrelevantesten sozialen Kanälen zu vertreten sein. Gibt es irgendeinen ganz heißen Scheiß für 2020, Boris, wo du sagst, also wenn du das hast, dann bist du so ein bisschen zwar over the top, aber das ist schon ganz geil?
Ja, also generell bist du schon mal sehr gut dabei, wenn das wirklich alles geplant ist und du hast so einen kompletten Marketing-Funnel, so einen kompletten Marketing-Trichter, bist du schon mal ziemlich mit dabei. Und natürlich gibt es einige Apps, die jetzt auch immer stärker kommen. Muss man natürlich immer schauen, was da zum Beispiel sinnvoll ist. Also wo jetzt gerade natürlich super Wachstumszahlen sind, ist alles, was mit Video und Streaming zu tun hat. Ob das jetzt Netflix ist, auch die YouTube-Zahlen, die steigen rasant an, die ganze Zeit eigentlich schon, jetzt schon seit einem Jahr lang. Und was auch ganz auf jeden Fall kommen sollte, aber das ist eher die jüngere Zielgruppe, ist beispielsweise TikTok. Ja, das machen sehr, sehr viele junge User. Also da, ja.
Kommt es aus Asien, glaube ich, ne?
Glaube ich.
Ich glaube, das kommt aus Asien, oder? Kommt es aus China?
Ja, ich meine, es kommt aus China und es hat jetzt momentan in Indien eine extrem gute Wachstumsrate und auch in Deutschland. Ich weiß nicht warum, ja. Aber Indien und Deutschland sind da momentan total vorne mit dabei.
Hör auf jetzt, auch in Deutschland.
Ja. Ja, ja, auch in Deutschland, ja. Die jüngere Zielgruppe ganz extrem. Ja.
Was heißt denn jünger eigentlich?
Ah, da bist du schon bei 15-Jährigen.
Mhm.
Na? Aber das ist die Zielgruppe von morgen.
Ja, gut, aber wenn jetzt, ich sag jetzt mal, wenn jetzt Nikolaisen auf TikTok irgendwie aktiv wäre, das würde ja auch nicht unbedingt authentisch sein. Ne?
Wäre jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Ne? Nee. Aber das ist eben einfach eine App, die hat sehr, sehr starkes Wachstum. Ne?
Aber deine persönliche Einschätzung so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, ist so eine Seite wie TikTok irgendwie gerade gehypt und ist vielleicht dann auch schon bald wieder weg? Ich meine, keiner von uns kann jetzt seriös in die Zukunft blicken, aber wie stehst du da mit Facebook, Instagram und Co.?
Facebook würde ich sagen, auf jeden Fall abfallend, stark abfallend. Instagram dürfte ungefähr sein Level halten, vielleicht auch ein leichtes Wachstum, obwohl Instagram zähle ich jetzt auch zu Facebook. Twitter wird wahrscheinlich auch ungefähr so bleiben, wie es jetzt momentan ist. Und YouTube, da sehe ich schon auf jeden Fall noch ein gewaltiges Wachstumspotenzial. Ja.
Video, ja.
Ja, Video.
Ach, ist natürlich eigentlich für unsere Branche super, ne, weil bewegte Bilder, Beauty und so weiter ist ja eigentlich toll. Aber da sehe ich bei mir ganz persönlich auch immer das Problem, ein Video zu erstellen, finde ich auch sehr aufwendig. Und wenn du halt,
ja, klar.
Und du hast
das ist auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall aufwendiger. Und und was auch noch ein wichtiger Wachstumsmarkt ist, das spielt dir natürlich sehr stark in die Hände, ist natürlich das Thema Podcast.
Natürlich.
Ne, sehe ich definitiv auch. Also das werden immer mehr User nutzen, definitiv.
Das stimmt, aber ich glaube in unserer Branche, also wir reden ja jetzt wieder, Friseur kommuniziert mit Endverbraucher, da ist natürlich so ein Audioformat wie Podcast nur suboptimal. Ne? Also da ist natürlich alles, was mit Bildern zu tun hat oder mit Videos zu tun hat, halt auch ganz schön. Aber ich glaube, da muss noch einiges passieren, weil wie gesagt, so ein Video zu erstellen, glaube ich, ist wahnsinnig teuer und auch, also wenn ich mir jemand engagieren muss, der da filmt, dann hat das ja nicht nur was mit dem Preis zu tun, sondern das ist auch eine gewisse, man ist unflexibel, das muss vorbereitet werden und ich finde, das ist sehr aufwendig. Genau. Und halt ein Video mit dem iPhone oder mit dem Samsung zu machen, was ja auch geht, hat ja auch eine HD-Auflösung und, aber da alles, was so sehr handmade aussieht, hat natürlich auch nicht unbedingt High-Quality-Haptik. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll.
Ja, aber es kommt eben darauf an, was ich erreichen will. Kein Mensch will sich Werbevideos angucken. Aber alle Leute wollen wissen, was empfiehlt mir mein guter Freund? Welche Empfehlung hat ein guter Freund an mich? Ja? Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum die Podcasts und die YouTube-Videos und die kleinen YouTube-Kanäle und so weiter so ein starkes Wachstum haben. Es ist, als ob mir ein guter Freund irgendwelche Tipps und sonst was für Ideen gibt. Aber ich gucke mir ganz bestimmt nicht einen ganzen Abend oder stundenlang irgendwelche Werbeclips an, die total hochwertig gemacht sind.
Das funktioniert so natürlich nicht. Das stimmt, das tue ich auch nicht. Wobei ich immer noch mich frage, das, was die ganzen Marketing-Experten sagen, es muss möglichst schnell sein, möglichst kurz, ja, kein Video länger als 30 Sekunden.
Und es muss blinken, genau, möglichst auffällig, ja.
Aber das weiß ich immer nicht, also ich bin dann vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Ich finde, es geht ganz oft über die Qualität. Also es gibt Videos, die ich anklicke und wo ich schon nach 10 Sekunden das Gefühl habe, ich schlafe gleich ein. Habe ich keinen Bock drauf.
Aber die Story muss stimmen, ja.
Genau.
Die Story
aber dann gab es doch in diesem Jahr, wir sind ja fast schon hier beim Jahresrückblick. Es gab ja bei diesem Jahr dieses Video von diesem Rezo, ne, der irgendwie die Vernichtung der CDU ausgesprochen hat und der dann über
Klimawandel der ist ja dann viral gegangen.
Genau. Das Video ging 50 Minuten und ich bin 50 Minuten dabei geblieben, weil es
authentisch ist.
Genau, weil der gut erzählen konnte und ne, der saß ja einfach nur vor seinem Rechner. Also es war auch gut geschnitten, ne, das hat man auch gesehen, dadurch hat er ein gewisses Tempo bekommen. Aber da merke ich so ein Rezo-Video, da habe ich auch 50 Minuten Zeit für und das macht mir gar nichts aus. Und bei anderen Videos sage ich schon nach 10 Sekunden, die sind doof. Also ich weiß immer gar nicht, ob ein Video unbedingt kurz sein muss. Ich glaube, der Content ist wichtig.
So sieht's aus. Und also ich denke auch, lange Videos funktionieren auch, sehe ich genauso. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, in der Branche macht es jetzt keinen Sinn, wenn jetzt jeder anfängt, auf einmal Videos von sich zu erstellen oder zu versuchen, einen eigenen YouTube-Kanal aufzusetzen, um da irgendwas Interessantes zu posten. Es ist viel, viel, viel einfacher. Ja? Man könnte sich ja vorstellen, guck mal, wir haben jetzt fast 2020, da sind doch die meisten Webseiten und Facebook-Seiten und so weiter eigentlich alle schon ganz gut und irgendwie funktioniert das Ganze. Ja, könnte man sich ja vorstellen. Ja, wir haben ja 2020 jetzt fast. Aber was ist der Fall? Wie sieht die Realität aus? Genau das Gegenteil ist der Fall. Der absolute Großteil ist völlig veraltet. funktioniert nicht richtig oder es ist kein richtiges Konzept.
Sprichst du jetzt von unserer Branche oder allgemein?
Allgemein, das betrifft die Friseurbranche und eigentlich auch alle anderen Branchen. Ja? Das heißt Unternehmens-Online-Auftritte, ob das egal in welchem Kanal das ist, ist ein sehr, sehr großer Teil, sehr, sehr veraltet. Ja?
Das stimmt. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung von Handwerkern und neben mir war ein Elektriker. Und als der dann mal aufgestanden ist und weggegangen ist, dann habe ich mal schnell ihn gegoogelt.
Mhm, sehr gut.
Ja. Ja, und dann hast du es, ja, aber da hast du es dann genau das Klassische, ne? Das hat sich auf meinem iPhone gar nicht richtig dargestellt, viel zu kleine Schrift, du konntest das nicht zoomen. Das war halt eine Homepage, die hat er, keine Ahnung, vor 8 Jahren mal machen lassen.
So und, sieht die Realität aus.
Ja, du hast recht, ja. Und der wurde ausgezeichnet mit seinem Unternehmen, weil er halt handwerklich tolle Sachen gemacht hat. Das ist ja auch für mich gar kein Widerspruch. Du kannst ja auch in deinem Beruf wirklich toll sein. Aber da habe ich dann auch gedacht, mein Gott, dem raten keine richtige Homepage, sondern vielleicht diese Homepage mit nur einem großen Foto und einer Telefonnummer, rufen Sie an, wäre besser gewesen als das, was er da hatte.
Ja, genau so sieht's aus. Ja, genau so sieht's aus. Und so sieht die Realität aus und so ist es bei den meisten. Ja. Das heißt, man sollte jetzt nicht gucken, was ist jetzt der allerneueste heiße Scheiß, sondern lieber mal überlegen, wie können wir das sinnvoll für uns umsetzen? Wollen wir mehr Mitarbeiter finden? Wollen wir bestimmte Dienstleistungen verkaufen? Was will ich eigentlich erreichen? Und wenn ich diese Frage geklärt habe für mich, dann kann man genau darauf zugeschnitten alles aufbauen.
Boris, das war ein ganz wertvolles Gespräch. Ich möchte mich für deine Zeit bedanken, dass du uns so den Einblick gegeben hast. Und ja, wünsche dir und Bauer und Guse natürlich alles Gute, einen guten Jahresabschluss, einen guten Endspurt. Und ich könnte mir vorstellen, dass so einige Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben. Wenn ja, dann schreibt das bitte gerne auf unsere Nummer deutlich Facebook-Seite oder schreibt mir eine E-Mail. Und ja, wenn es noch einen großen Themenbereich gibt zum digitalen Thema, welches wir beide jetzt nicht besprochen haben, dann können wir sicher im nächsten Jahr dieses Gespräch ja nochmal fortsetzen.
Super, vielen Dank, Lars. Danke auch an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht und würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich der ein oder andere Interessierte einfach mal bei uns meldet. Einfach Bauer und Guse googeln, da werden wir dann schon gefunden und dann ist der Marketingtrichter auch schon eröffnet.
Na, der Link ist auch in den Shownotes. Danke, Boris, und schöne Grüße aus Hamburg.
Dankeschön. Tschüss.
Naja, und dann ist da ja noch diese Sache mit dem Mauerfall von vor 30 Jahren. In den letzten Tagen war das Internet und das Fernsehen voll von diesen tollen Bildern, als die Mauer in Berlin fiel. Jeder von uns, der damals bereits gelebt hat, erinnert sich sicherlich noch genau an diese Zeit. Ich selber habe zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben meine Arbeit einfach geschwänzt und bin am 10. November 1989 zu Hause vor dem Fernseher geblieben. Das hat meine Eltern alles andere als erfreut, denn ich war natürlich eingeteilt im elterlichen Salon. Aber das war mir an diesem einen Tag wirklich egal, denn ich wollte alles aufsaugen, denn ich spürte, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Und am nächsten Tag bin ich dann mit meinem Friseurfreund Michael Jung, der heute im wunderschönen Österreich lebt, nach Berlin gefahren und wir haben beide Mauersteine aus der Berliner Mauer herausgeschlagen. Und zwar so lange, bis ein bewaffneter Polizist der DDR auf uns zukam. Der hatte uns nicht bedroht, der hatte uns auch nicht mit der Waffe bedroht, also so schlimm war es nicht, aber alleine schon seine Erscheinung und sein Gesichtsausdruck waren für uns bedrohlich genug und ja, Michi und ich, wir suchten dann das Weite. Und wo stehen wir heute? 30 Jahre nach dem Mauerfall. Das ist natürlich nur ganz schwer zu beantworten. Wie alles im Leben produzieren grundsätzliche Veränderungen immer Gewinner und Verlierer. Es ist natürlich nicht alles gut und es ist natürlich auch nicht alles schlecht. Zu unserem deutschen Wesen scheint es jedoch zu gehören, den negativen Dingen immer eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. Und daher wünsche ich mir für die Zukunft, dass man zwar Probleme im Bezug der Wiedervereinigung klar benennt und auch immer weiter an Verbesserungen arbeitet, dass wir aber auch den vielen schönen Seiten der Wiedervereinigung unsere Aufmerksamkeit schenken. Und ganz ehrlich, jeder von uns kann genau daran arbeiten. Und am einfachsten ist es, wenn man über die jeweils andere Seite Deutschlands nicht nur spricht, sondern sie vielleicht auch mal besucht. Ich durfte beruflich und privat schon oft Städte und Menschen in den 5 neuen Bundesländern besuchen. Und für 2020 haben meine Frau und ich uns vorgenommen, mindestens 2 Städte zu besuchen, in denen wir bisher noch gar nicht waren. Erfurt, Weimar, Gera, Wismar, Hoyerswerda. Es gibt noch viele Städte, die wir uns anschauen wollen und werden. Tja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wäre das nicht auch einmal ein guter Vorsatz für das neue Jahr? 2 neue Städte auf der jeweils anderen Seite besuchen? Wenn das jeder von uns jedes Jahr machen sollte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es schon bald für jeden von uns diese andere Seite gar nicht mehr geben wird. Was für ein schöner Gedanke. Das war Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast fast live aus Hamburg. Der Podcast geht jetzt in seine erste Podcast-Pause, da ich unter anderem nun meinen Jahresurlaub wahrnehmen werde und auch in unserem Unternehmen in der Zeit des Jahreswechsels so einige Umstrukturierungen stattfinden. Die nächste reguläre Podcast-Folge erscheint damit voraussichtlich am Mittwoch, den 22. Januar 2020, zu hören auf nunmaldeutlich.de, bei Spotify und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt eine Mail an podcast@nunmaldeutlich.de. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Arbeit, eine schöne Weihnachtszeit und natürlich Gesundheit und nur das Beste für das neue Jahr. Ich würde mich wahnsinnig freuen, auch 2020 an eurer Seite sein zu dürfen. Tschüss aus Hamburg.